Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie zu unserer Dialogserie von Radio Enlighten Next. Heute zum Thema: Wozu brauchen wir noch Sinn und Bedeutung? Wozu brauchen wir noch Sinn und Bedeutung?
Ich glaube, wir haben immer Sinn gebraucht, aber wir wollen heute auch über den Kontext sprechen, in dem wir diese Frage stellen.
Ja, und Sinn ist natürlich ein großes Thema und ist ein wichtiges Thema für die menschliche Existenz. Und wir haben das auch im E-Mail kurz angesprochen. Die großen Sinnstifter der Menschheit waren natürlich die Religionen. Es gab schon vorher Sinn, aber mit der Geburt der großen Religionen, das waren die großen Sinnstifter, und wahrscheinlich war das auch einer der Triebfedern dafür, dass wir als Menschheit große Religionen entwickelt haben, weil wir ein Bedürfnis nach Sinn haben. Und es ist vielleicht hier vorab ganz gut, eine kleine, aber feine Unterscheidung zu machen. Wenn wir von Sinn sprechen, kann man von zwei ganz unterschiedlichen Dingen reden, und wenn man nicht genau hinhört, merkt man den Unterschied nicht. Nämlich, wenn ich sage, das macht Sinn für mich, oder wenn ich sage, das macht Sinn. Auf den ersten Blick ist es fast der gleiche Satz. Aber wenn ich sage, es macht Sinn für mich, ist der Bezugspunkt, ja, für mich macht das Sinn, und das stimmt für mich, aber alles, der Kontext dafür bin ich. Wer auch immer mit diesem Ich gemeint ist, wenn ich sage, das macht Sinn, heißt das eigentlich, dieser Sinn steht für sich alleine. Der Sinn ist einfach. Das heißt, ich spreche hier von einem allgemeinen Sinn, von einem universellen Sinn, nicht einen Sinn, den ich mir mache, sondern von einem Sinn, der ist. Und von einem Sinn, der ist, ist es natürlich schwieriger zu sprechen als, hey, das macht Sinn für mich. Und die großen Traditionen, die großen Weltreligionen haben nicht davon gesprochen, dass es einen Sinn für mich oder für dich gibt, sondern sie sprachen davon, dass es Sinn gibt, dass die Welt Sinn getragen ist. Und unsere großen Schöpfungsmythen, die großen Mythen der Welt sind Geschichten, die Sinn stiften. Und das hat ihnen nicht nur unter anderem, ich glaube sogar hauptsächlich, diese große Kraft gegeben, dass es große Geschichten waren, die Sinn gestiftet haben. Nun leben wir nicht mehr im mythologischen Zeitalter. Wir haben die Aufklärung hinter uns, wir haben die Moderne, wir haben die Postmoderne. Die Mythen haben sich mit der kritischen Befragung unseres kritischen Verstandes auseinandersetzen müssen, und sie haben in vielen dieser kritischen Fragestellung nicht standhalten können. Viele der Geschichten sind fragwürdig, sind als Geschichten, als Mythen, als Märchen erkennbar geworden. Und da ist was sehr Gutes dran, weil nur eine Geschichte oder nur ein Sinn, der auch wirklich befragbar ist, ist auch ein Sinn, der einem aufgeklärten Mensch sinnstiftend sein kann. Einem Menschen, der eben nicht nur einfach naiv glaubt, sondern der als freier Geist nachfragt. Und die Frage, die wir stellen, ist es heute noch möglich, von Sinn zu sprechen? Brauchen wir so etwas überhaupt noch wie Sinn? Weil oft genug ist man ja auch mit der Aussage konfrontiert, Wir sollten eigentlich erwachsen genug sein, um einfach mit der Tatsache zurechtzukommen, es gibt keinen Sinn. Und wir können vielleicht noch einen Sinn dazu machen und uns einen Sinn machen. Und das ist unser gutes Recht, aber geben tut es keinen.
Oh, ich glaube, du hast hier jetzt sehr viele verschiedene Levels angesprochen. Und vielleicht um einen Aspekt zu vertiefen, was du gerade angesprochen hast. Während du gesprochen hast, kam ja immer wieder die Frage, was ist die Beziehung des Individuums zu der Sinnfrage? Weil du hast davon gesprochen, dass die Traditionen Sinn gegeben haben. Die Moderne hat uns das alles hinterfragen lassen. Und jetzt stehen wir hier mit der Frage, brauchen wir noch Sinn? Und immer ist das Individuum doch das einzige Wesen, was Sinn entweder hinterfragen kann oder erkennen kann oder Sinn braucht oder nicht braucht. Und dieses Zusammenspiel zwischen unserer Bewusstseinsentwicklung und der Sinnfrage wurde mir sehr präsent in der Einführung, die du gerade gegeben hast. Und vielleicht ist es auch für die Hörer interessant, da noch ein bisschen reinzugehen, denn was bedeutet es, in der Lage zu sein, dass wir heute diese Frage stellen können?
Das ist eine gute Frage. Was bedeutet es, dass wir diese Frage stellen können? Das bedeutet doch, dass wir die Freiheit haben, sie so oder so beantworten zu können.
Ja.
Und das scheint auf den ersten Blick wieder so eine Selbstverständlichkeit zu sein. Aber wenn man dem nachgeht, das ist eine große Sache. Wir können wirklich, wir sind erwachsen genug, wir sind aufgeklärt genug, diese Frage stellen zu können, diese Frage hinterfragen zu können und darauf Antworten zu finden. Das heißt, welche Antwort wir auch immer finden, wir finden sie aus Freiheit. Aus Freiheit und aus Einsicht und nicht aus Eingebundenheit in Traditionen, Eingebundenheit in Glaubenssysteme, sondern aus unserer menschlichen, aufgeklärten Freiheit und unserer Fähigkeit, Antworten zu finden. Und da ist eine große Kraft drinnen, weil der Sinn, der sich einer solchen Einsicht zeigt, einfach ein viel beständigerer ist. Einer, der eben auch der Anfrage standhalten kann. Und ich möchte auch noch einfach nachgehen, das, was wir als Frage in den Titel gestellt haben, wozu denn? Wozu überhaupt Sinn? Und vielleicht ist es ganz gut, dem so auch nachzuspüren, wie ist mein Verhältnis zum Leben? Wie ist wirklich mein Verhältnis zum Leben grundsätzlich? Im grundsätzlichsten, wenn ich das Leben als sinnvoll empfinde. Im Gegensatz dazu, wie ist mein Leben, wenn ich eigentlich, nicht dass ich hier oder dort einen Sinn sehe, aber im Ganzen, im Universellen, eigentlich keinen Sinn sehe. Wenn das Leben, das Universum als Ganzes, eigentlich keinen Sinn hat. Zu sehen, das ist etwas, das unterscheidet grundlegend mein Verhältnis zum Leben. Wenn ich das Leben als Ganzes, und es geht ums Ganze, nicht um irgendwelche Teile, als zutiefst sinnhaft wahrnehmen kann, als wirklich absolut sinnhaft, dann hat es einen radikalen Einfluss auf mein Verhältnis zum Leben. Während wenn ich mir da nicht so sicher bin, oder noch in viel größerem Maße, wenn ich mir da ziemlich sicher bin, dass das nicht der Fall ist, dass es sinnlos ist, ändert sich mein meine Beziehung zum Leben fundamental.
Ja, da stimme ich dir total zu. Und vielleicht von der eigenen Erfahrung her gesprochen, kommen wir ja oft in diese, an einem gewissen Punkt in unserem Leben stellen wir die Frage, warum bin ich hier? Macht das Sinn? Mhm. Was ist der Sinn? Und hier stellt sich ja schon die Frage, möchte ich diesen Sinn eigentlich wirklich erfahren? Möchte ich hier wirklich etwas herausfinden? Oder bringe ich meine eigene persönliche Perspektive auf das Leben und mache mir daraus meinen eigenen Sinn? Mhm. Also hier stellt sich so eine Weiche. Wie sehr hinterfrage ich meine Beziehung, wie du das gerade beschrieben hast, zum Leben selbst? Was erkenne ich oder als was erkenne ich mich?
Ja.
Und hier sind wir schon zutiefst in der spirituellen Dimension wieder drin. Aber dieser Moment, wenn diese Frage auftaucht, ist eigentlich ein sehr wichtiger Moment, sich zu fragen, was will ich Sinn bekommen oder bin ich hier, um Sinn zu geben?
Du hast hier einen sehr interessanten Satz verwendet. Du hast davon gesprochen, von der Möglichkeit, dass ich dem Sinn gebe oder dass das für mich Sinn macht, dass ich dem Sinn gebe. Und wenn ich etwas Sinn gebe, nehme ich ja eigentlich schon an, dass der Sinn von vornherein einmal nicht da ist.
Mhm.
Das heißt, wenn ich sage, ich gebe dem Sinn, dann muss ich ja etwas zu etwas geben, wo das noch nicht da ist. Das heißt, in dem Sinn geben, habe ich einen vollkommen anderen Bezug, als wenn ich einen Sinn erkenne.
Das stimmt.
Wenn ich es dem Sinn gebe, dann ist es sozusagen meine Willkür, im Positiven oder im Negativen, wie auch immer. Ich gebe dem mal einen Sinn und den nenne ich so und so. Aber es ist, bin ich, es ist mein Ding. Während wenn ich Sinn erkenne, dann ist der Sinn mehr als ich.
Das stimmt.
Und um es vielleicht noch klarer zu bringen, dann bin ich dem Sinn eigentlich ausgeliefert. Das heißt, ich kann mich dem Sinn verweigern oder ich kann mich dem Sinn hingeben, aber ich komme um den Sinn nicht herum. Und die tiefe spirituelle Einsicht, die du vorher meines Erachtens ja schon mit angedeutet hast, die Teil der spirituellen Erfahrung ist, und da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern um die grundsätzliche Erfahrung, ist eine Erfahrung von Sinnhaftigkeit. Und zwar nicht eine Sinnhaftigkeit, die ich jetzt irgend in etwas reingebe, sondern eine Sinnhaftigkeit, die ich wahrnehme. Und noch viel mehr eine Sinnhaftigkeit, die mich anspricht, die mich meint, die mich braucht, die mich verlangt. Und das ist eine tiefe existenzielle Situation. Wenn ich eine tiefe Erfahrung von Sinnhaftigkeit, und nochmal dazu gesagt, es geht jetzt nicht um die Inhalte, sondern einfach um die Erfahrung von Sinnhaftigkeit mache und wahrnehme, dass Teil dieser Erfahrung von Sinnhaftigkeit ist, dass diese Sinnhaftigkeit mich meint, mich verlangt, dann bin ich in einer ganz bestimmten existenziellen Situation. Und die adäquate Reaktion drauf, sage ich mal, ist Hingabe.
Ja.
Und vielleicht ist es auch eine Art, die spirituelle Erfahrung als solches zu erfahren. Dass etwas da ist, das aus seiner Sinnhaftigkeit heraus mein Ja verlangt. Auch wenn ich noch nicht genau, wenn ich es nicht bestimmen kann, das ist etwas, was noch dazukommt, aber Da ist etwas, dessen Sinnhaftigkeit wahrnehmbar ist und das deswegen mein Ja verlangt. Und das ist immer die spirituelle Hingabe, die jeder authentischen Spiritualität, ich sag's mal so, verlangt wird.
Und was es ja verlangt, was die Hingabe, was die Ausdruck der Hingabe ist, ist das Übersteigen meines eigenen persönlichen Wollens von irgendetwas Bestimmten. In dem Erkennen dieser Sinnhaftigkeit, wie du es beschreibst, ist ja auch gleichzeitig das Erkennen darin, der Nichtgetrenntheit von mir selbst, von dem Sinn. Und ich fand die Unterscheidung sehr wichtig, die du gemacht hast. Das kann nicht sein, dass ich dem Ganzen Sinn geben will. Das kommt genau aus der Erfahrung, noch nicht wirklich das Ganze zu sein.
Exakt. Oder wenn man es aus der anderen Perspektive, aus der spirituellen Perspektive sieht, dann ist es, und das ist auch ein gefährliches Wort, eine Anmaßung, dem Ganzen Sinn geben zu wollen. Es ist eine Anmaßung, etwas, was zutiefst Sinnhaftigkeit bereits ist, noch Sinn geben zu wollen.
Genau. Aber was es ist mit dem Geben, ist, es verlangt von dir, dich völlig zu geben. Aber das ist nicht in deinen Händen. Und das kann man nur wirklich in dieser Art erkennen, wirklich durch eine Erfahrung. Es ist nicht möglich, dass wir versuchen, in dieser Form den Sinn irgendwie abstrakt zu definieren, sondern ich glaube, nur wenn wir wirklich bereit sind, tiefer schauen zu wollen oder jenseits unseres getrennten Selbst schauen zu wollen, jenseits dessen, was das selbstbezogene Ich ist, dass das wirklich auftaucht, als wirklich eine real gelebte Erfahrung. Und nur dann kann man, glaube ich, auch wirklich diese Sinnfrage in dieser Form, wie wir sie gerade beschreiben, kommt diese Frage auch erst hoch mit einer solchen Erfahrung.
Ich meine, was wir bis jetzt angesprochen haben, ist diese tiefe existenzielle Erfahrung. Und diese tiefe existenzielle Erfahrung, die ist ja nicht neu. Das ist die mystische Erfahrung selber. Und all die Versuche, Weltbilder daraus zu entwickeln, der alten Religion sind Versuche gewesen, daraus Weltbilder zu entwickeln. Und das, was wir am Anfang angesprochen haben, dass das einfach in die Kritik gekommen ist, das muss hier mit ins Bild genommen werden. Und was hier, glaube ich, neu dazukommt, ist eben, und dort wird Spiritualität zu einer evolutionären Spiritualität, eine tiefe Einsicht, dass es eine Verbindung gibt zwischen dieser mystischen Einsicht und diesem großen Werdensprozess, der wir sind, der das Universum ist. Dass wenn dieses Ja real ist, dieses Ja auch am Anfang dieses Prozesses steht. Oder wie es Endo Kohl ausdrückt, dass der Urknall ein riesiges Ja war. Oder eigentlich, wie es richtig formuliert, ein absolutes Ja ist.
Ja.
Weil der Urknall ist nicht vorüber. Und dann sehen wir eben diese Entfaltungsgeschichte des Universums und sehen sie, und das ist das Spirituelle dran, als Ausdruck dieses tiefen Ja's. Und dann können wir diese tiefen Zeitperspektive einnehmen, die wir heutzutage in der Lage sind einzunehmen, weil wir einfach diese Tiefenzeit durch die Aufklärung, durch die Moderne, durch unsere Wissenschaft uns erarbeitet haben, dass wir wahrnehmen können, wie mit allen Auf und Ab, mit allen auch negativen Entwicklungen, es diese riesige Entwicklung, dieses Ja des Lebens nach mehr ist, die dieses Universum ausmacht. Und wie wir als Menschheit, als Menschheitsgeschichte Teil dieses Prozesses sind, wie unsere Bewusstseinsgeschichte Teil dieses Prozesses ist und wie unser jetziges Aufwachen zu diesem Prozess, dieses sich selbst bewusst werden des Prozesses, Teil dieses Prozesses ist. Und dann bekommt unsere Sinnfrage eine neue Dimension. Es ist noch immer getragen von dieser tiefen spirituellen Einsicht, aber es kommt eine Zeitdimension dazu. Weil auf einmal, ich sehe, Moment mal, dieser ganze Prozess ist ja Ausdruck dieses Jahres, das ich wahrnehme. Und ich und meine Einsicht ist Teil dieses Jahres. Und die einzige Form der Hingabe ist, dass ich ein bewusster Teil dieses Jahres werde. Das heißt, dass ich zu einem bewussten Agenten dieses Entfaltungsprozesses, dieser Evolution werde. Das heißt, dass wir den eigenen Sinn des Menschseins, ich sage das einmal wirklich so groß, wahrnehmen, zu einem bewussten Ausdruck der Evolution zu werden. Und hier zeigt sich Sinn neu, weil es auf dieser Ebene kann Sinn erst aus einer tiefen, spirituellen und evolutionären Einsicht gewonnen werden. Und das ist neu. Und, um das noch zu sagen, das ist ein Sinn, der nicht nur der Aufklärung standhält, sondern der ein Kind der Aufklärung ist.
Wow. Du hast uns echt auf eine Reise genommen. Und in dem, was du sagst, sieht man auch, Evolution hat eine Richtung.
Ja.
Es ist nur nicht einfach. Und das ist das, was ja auch ein Resultat der Wissenschaft ist und der Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Wenn wir zurückschauen, sehen wir, da ist eine Richtung, die ausdrückt, dass es zu mehr und mehr Integration, zu mehr und mehr Einheit und gleichzeitig in einer größeren Komplexität hier sich etwas entwickelt, was sich seiner selbst bewusst wird. Und diese Spannung darin zu sehen, dass einerseits die Erfahrung dieses Ursinns, würde ich mal sagen, was wir gesagt haben, in der mystischen Erfahrung, im Grunde, wenn man dazu aufwacht, in der Zeitlichkeit die gleiche Erfahrung wiederum ist. Und wie du das so schön gesagt hast, der Sinn des Menschseins lebendig wird in unserer eigenen Erfahrung, ist ein Produkt des Sinnes selbst. Und es ist so, man kann nur sagen, jeden Moment, jede Sekunde, die man wieder dazu erwacht, ist die sinnerfüllteste Sekunde.
Ja. Yeah. Und es kommt noch eine Dimension dazu, die ist, glaube ich, auch wert ist, betrachtet zu werden. Weil, wie du es richtig beschrieben hast, dieses Aufwachen zur Zeitlichkeit ist eine neue Dimension des Sinns. Und dann zu sehen, dass das ein Produkt ist, das aus unserer Aufklärung, aus der ganzen Aufklärungsgeschichte der Moderne heraus überhaupt erst sichtbar geworden ist und das aus der ganzen Möglichkeit der Infragestellung erst sichtbar geworden ist. Weil dann kommt eine ganz spannende Pointe meines Erachtens dazu. Einfach, dass wir in der Lage sind, Sinnlosigkeit als möglich zu sehen. Was, man muss das ja auch dazu sagen, unseren Vorfahren nicht möglich war. Unsere Vorfahren, und damit meine ich jetzt vor 20.000 Jahren, 5.000 Jahren, tief eingebettet in ihre Mythologien, waren nicht in der Lage, aus diesen Mythen herauszusteigen und zu sagen, nee, glaube ich nicht. Sie waren dazu nicht in der Lage. Ihr Bewusstsein hat sich noch nicht zu diesem Grad an Freiheit entwickelt. Die Freiheit, alles in Frage stellen zu können, ist eine Freiheit. Und aus dieser Freiheit heraus Sinn zu finden, hat eine ganz andere Qualität, weil es eben ein aus Freiheit heraus, aus Freiheit und Einsicht heraus gewonnener Sinn ist. Und das ist die Kraft einer aufgeklärten Spiritualität, einer aufgeklärten evolutionären Spiritualität, die anders, die neu ist, die erwachsen ist und die einer kritischen Befragung standhält.
Das finde ich so toll, und weil einfach auch, wenn man das, was du in dieser riesigen Zeitspanne beschrieben hast, einfach wieder runternimmt auf seine eigene Erfahrung, seine eigenen Lebenszeit, ist am Anfang keine Sinnfrage erstmal da. Man muss erstmal überhaupt denken lernen. Und die Erfahrung von Sinnlosigkeit ist ja eigentlich ziemlich zerstörend. Mhm. Und das zu erkennen als eine Notwendigkeit in der Evolution, dass wir überhaupt Sinnlosigkeit wahrnehmen können und daraus, wie du das gesagt hast, die Freiheit entsteht, das zu hinterfragen, hat einen ganz anderen Bezug dann auch zu jeglicher Erfahrung, die wir machen. Denn auch die Erfahrung, die dann uns vielleicht erstmal in diesem ganzen Prozess irritieren oder verwirren, zu sehen als eine Möglichkeit, darüber hinaus zu gehen.
Ja, bei erst in der Möglichkeit der Infragestellung ich mich für etwas wirklich auch frei entscheiden kann. Weil was du auch von unserer eigenen Biografie angesprochen hast, da gibt es ja eine starke Parallele zwischen der Menschheitsbiografie und unserer persönlichen Biografie. Unsere Kleinkindjahre, wir werden zwar nicht in der Lage sein, oder Kinder sind nicht in der Lage, hier Sinn, die Sinnfrage zu stellen, aber sie erleben die Welt als sinnhaft.
Ja.
Und zwar notwendigerweise. Eingebettet in ihre Familienverhältnisse, eingebettet in die Geborgenheit oder auch in die Schwierigkeiten der Familienverhältnisse, erlebt ein Kind Sinn. Und es ist erst, und ich glaube auch diese Erfahrung ist, ich würde mal sagen, allen von uns zugänglich, die Pubertät. Mhm. Dieses alles in Frage stellen der Pubertät, die diese kindlichen Sinnzusammenhänge zerbricht. Und das Chaos der Pubertät ist exakt dieses mal alles in Frage stellen und insofern vielleicht gar nicht so unähnlich dem Dekonstruktivismus der Postmoderne. Die Pubertät ist die dekonstruktivistische Phase unserer Biografie. Aber sie ist noch nicht Erwachsensein. Mhm. So, was ist Erwachsensein? Mhm. Und ich glaube, das sprechen wir jetzt auch als Frage auf unsere Menschheitsbiografie an. Was ist Erwachsensein und welche tiefe spirituelle Einsicht bedingt dieses Erwachsensein?
Und ein ganz wichtiger Schlüssel darin ist das, was du vorher auch angesprochen hast, der Moment der Erkenntnis der Freiheit. Denn in dem Moment, wo ich alles hinterfrage, ist nicht notwendigerweise auch wirklich Freiheit da. Es ist erstmal Rebellion.
Exakt.
Und das Erkennen von Freiheit an und für sich ist genau gekoppelt damit, mit dem wirklichen Erkennen von Sinn.
Ja. Und ich glaube darin, bevor wir jetzt auch unser Gespräch aufmachen für unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen, können wir noch einmal zurückkommen auf die Ausgangsfrage, wozu brauchen wir Sinn und Bedeutung? Und zu sehen, dass das Erkennen von Sinn erst ein absolutes Ja zum Leben erlaubt. Ohne eine tiefe Erkenntnis von Sinn kann ich kein absolutes Ja zum Leben haben. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Und vielleicht ist es ganz gut, auch es mal mit dem Punkt zu lassen und die Technik zu bitten, ob wir unsere Leitungen umstellen können, sodass wir dieses Gespräch auch für unsere Zuhörer aufmachen können. Wir werden das Gespräch wieder mit unserem Frage- und Antwortmodus beginnen. Das heißt, wenn ihr euch in dem Gespräch beteiligen könnt, wollt, haben Sie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sich per Telefon einzuwählen. Dazu die jeweiligen Landesvorwahlen für Deutschland, Österreich und Schweiz. In Deutschland ist es 023 4 54 3 98 10. In Österreich 0126 505 40. Der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle gleich: 92 54 32 plus die Raute-Taste, 92 54 32 plus Raute-Taste. Die E-Mail-Adresse für diejenigen, die per Computer zugeschaltet sind und kein Telefon zur Hand haben, ist radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Diese E-Mail-Adresse erreicht uns hier im Studio. Wenn Sie sich per Telefon einschalten wollen, mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie Ihr Telefon freischalten und nach Ihrem Gesprächsbeitrag auch wieder Ihr Telefon stumm schalten. Das heißt, wenn Sie eine Frage, einen Beitrag haben, mit Stern 6 sind Sie hier mit in der Leitung und ich frage mal, ob wir schon jemanden freigeschaltet haben. Wenn das jetzt per Telefon noch nicht der Fall ist, wir haben schon einige Fragen per E-Mail. Ich lese mal die erste Frage, die uns hier per E-Mail erreicht hat, vor. Sinnhaftigkeit, die man erkennt, die mich meint, die mich verlangt, mich braucht, da gebe ich mich mit meinem Sinnen, mit meiner Wahrnehmungskraft, meinen Empfindungsantennen hin. Wenn einem das bewusst wird, macht das Leben, das Auf- und in der Welt sein, sehr viel Sinn. Dem kann ich nur zustimmen, auch wenn ich die Frage jetzt nicht erkenne. Aber ich kann dem auf jeden Fall sehr zustimmen.
Es klingt wie ein sinnvolles Zustimmen.
Richtig.
Sehr schön, danke.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, was mir sehr deutlich geworden ist bei eurem Gespräch, das ist diese Frage nach dem Sinn. Wenn man das zuerst hört, hat das Leben einen Sinn oder Bedeutung, dann lauert man eigentlich auf so einen Satz. Also da kommt so eine Antwort und dieser Satz sagt es. Und wie ihr es jetzt so angesprochen habt, ist es ja eigentlich mehr ein großer Raum und ein großes Ja des Lebens, dass man das erkennt und annimmt. Und wenn man das annimmt und erkennt, dann stellt sich diese Sinnfrage auch anders, weil dann muss ich quasi, dann ist dieses dem Leben einen Sinn geben, auch nochmal, dass man dem tatsächlich auf seiner eigenen Lebensgeschichte eine Antwort oder einen Sinn zugibt, aber dieser Sinn ist eben wirklich, dieser kleine Sinn ist eben wirklich aufgehoben und eingebettet in dieses große Ja, in diesen in dieses großen Raum einer großen Perspektive, die das Universum selbst hat. Das fand ich sehr schön.
Nee, ich finde es auch eine sehr richtige Beobachtung. Und die ist es sehr wert, noch einmal betont zu werden, dass dass unsere Erwartungshaltung, wenn man sagt, das Leben hat einen Sinn, eine intellektuelle Erwartungshaltung ist. Dass man sagt, okay, und der Sinn ist folgender. A, B, C, D und auch noch E. Und dann kann man einfach das abhandeln, ist das jetzt der Sinn des Lebens oder nicht? Aber so wie wir an die Frage herangegangen sind, geht dieser intellektuellen Einsicht eine andere Einsicht zuvor. Und das ist genau das, was der Hörer meines Erachtens richtig angesprochen hat, dass hier ein tiefes Ja wahrgenommen wird, das sich auch als Sinnhaftigkeit, und zwar als existenzielle Sinnhaftigkeit, wahrnehmen lässt. Und erst aus der Entfaltung dieses Ja gibt es dann auch den Sinn der Welt, nämlich dieses Ja zum Ausdruck zu bringen, weil die Welt als solches oder das Ganze als solches, das Universum in seiner Entfaltung als solches, als etwas Positives, als etwas Sinnhaftes wahrgenommen wird. Und wenn dem so ist, dann kann ich auch sagen, okay, der Sinn der Entfaltung ist dann Teil dessen, Teil dieser Entfaltung zu sein. Aber das Grundlegende ist etwas, was noch vor dem Gedankenprozess als sinnhaft wahrgenommen wird. Eine weitere Frage, die wir hier bei E-Mail haben, heißt, dem Sinn ausgeliefert sein ist ein starker Ausdruck, der zugleich auf Freiheit und Verantwortung hindeutet. Und wie ihr gesprochen habt, bedeutet es ja auch, der Evolution ausgeliefert sein, weil wir nie davon getrennt sein können. Das finde ich schön, der Evolution ausgeliefert sein. Ich finde diesen Ausdruck des Ausgeliefertseins auch wirklich sehr bedenkenswert. Mhm. Weil er die Hierarchie klarstellt. Nämlich, dass mein menschliches Erfassungsvermögen hier nicht irgendwie etwas setzt, sondern etwas erkennt. Und dass in diesem Erkennen auch etwas verlangt wird. Nämlich, wenn etwas Sinn hat, wenn ich etwas wirklich als Sinn erkenne, dann muss ich mich dazu anders verhalten, als wenn etwas sinnlos ist. Wenn etwas sinnlos ist, dann kann ich es irgendwie beiseite lassen, kann ich es wegschmeißen, nichts damit machen oder drauftreten. Wenn etwas sinnhaft ist, ist das nicht so leicht möglich. Insofern ist die Erkenntnis von Sinnhaftigkeit nichts Unwichtiges, weil es verändert mein Verhältnis zu dem, was ich als sinnhaft empfinde, radikal, wenn ich es ernst nehme.
Ja, finde ich gut. Ich hatte auch den Gedanken, als das Wort ausgeliefert kam, es hat ja sofort eine emotionale Reaktion, ja. Mhm. Und es hat es ist sofort die Erfahrung, ich habe nicht die Kontrolle und eine Erfahrung von Unsicherheit. Und du hast es schön beschrieben gerade, es verändert die Hierarchiefrage. Und in dem Moment, wenn ich das so verbinde, die Veränderung der Hierarchiefrage verändert auch die Erfahrung, was mir wirklich Sicherheit gibt. Mhm. Und das Ausgeliefertsein ist ja wirklich nur dieser Teil in mir, der die Sinnhaftigkeit nicht erkennt, der Ausgeliefertsein als Bedrohung erfährt. Mhm. Ausgeliefertsein der Evolution gegenüber als der Sinn selbst und als Ausdruck dieses Sinnes zu sein, ist eigentlich das größte Geschenk, was mir widerfahren kann.
Ja, klar.
Und dann wird ausgeliefert sein, genau das Positive.
Es ist immer die Frage, wem oder was man ausgeliefert ist.
Und wer schaut.
Ja, und ob das was radikal Positives ist.
Mhm. Ja.
Und das verändert es. Das verändert es einfach.
Ja.
Ich würde mich da gerne einschalten.
Ja, gern.
Ich habe die ganze Zeit auch in die ähnliche Richtung gedacht, aber ich habe es positiver gedacht. Und zwar, als Tom vorhin gesagt hat, dass wir jetzt erst diese Frage stellen können. Das bedeutet ja auch, dass uns die Frage gestellt wird. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich ausgeliefert bin, sondern das heißt, mir wird eine Frage gestellt und ich werde, das muss ich glaube ich andersrum drehen, ich bin diejenige, die sich für so erwachsen hält, weil du das vorhin auch gesagt hast, die sagt, ja, ich kann dieser Frage standhalten und ich kann sie auch beantworten. Und dann wird es zu diesem großen, großartigen Ereignis, dass mir überhaupt diese Frage gestellt worden ist und dass ich dazu was sagen darf.
Ich finde, das hast du total schön ausgedrückt. Und das hat, glaube ich, genau was mit der Erfahrung von der Freiheit zu tun, die Tom angesprochen hat. Ja. Zu erkennen, dass mir die Frage gestellt wird, kommt ja aus der Freiheit heraus. Und ich finde es ganz toll eigentlich, den Ansatz, den du reinbringst, weil es dir auch die Kraft gibt, diese Frage zu beantworten und darauf zu reagieren.
Ja, und weil ich auch erkennen kann, dass ich Teil dieses evolutionären Prozesses bin. Also der entfaltet sich und ich erkenne da was. Und dann kann ich sehen, oh, ich bin ja Teil von demselben.
Ja. Und wie du wirklich meines Erachtens ganz hervorragend formuliert hast, oder ist auf die Frage zugespitzt hast, ich werde ja gefragt. Und da ist etwas in der Situation, gefragt zu werden. Da ist eine Würde drinnen und auch ein ernst genommen werden müssen drinnen. Weil wenn ich gefragt bin, bin ich in einer sehr erwachsenen Situation. Und ich muss mit der Situation umgehen, gefragt worden zu sein und jetzt auch eine Antwort geben zu können. Und einfach diese Qualität des Erwachsenen hier drauf reagieren müssen's, nicht müssen's, können's, weil ich kann sie auch verweigern. Dass die Evolution mich fragt, hey, da ist dir ist etwas einsichtig geworden, nämlich die Sinnhaftigkeit des Ganzen und auch die Entfaltung, der Entfaltungsprozess dieser Sinnhaftigkeit. Was machst du denn damit?
Also ich kann auch die ganze Zeit was gezeigt bekommen und trotzdem verweigern, hinzuschauen.
Exakt, ja. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Weil dann kommen wir natürlich zu einem Punkt der Frage, die wir auf diesem Webcast immer wieder berühren, nämlich der Frage der Integrität. Wenn ich so gefragt bin, wie du es schilderst, und die Situation wirklich so ist, wie sie darstellt, nämlich, dass ich wirklich diese Sinnhaftigkeit erkannt habe. Es ist nicht so, dass ich sie nicht erkannt habe. Ich habe sie erkannt. Wenn ich mich da verweigere, dem Sinn, den ich erkannt habe, dann ist das ein radikaler Mangel an Integrität. Wenn ich den Sinn nicht sehe, ist das eine andere Geschichte. Dann kann, wenn ich sage, nee, das ist sinnlos, wenn ich ihn wirklich nicht sehe, das ist eine andere Geschichte. Aber da ist auch etwas, wenn ich den Sinn wirklich sehe, wo ich eine Unschuld verliere. Weil bis dahin kann ich einfach so die Augen noch zulassen und sagen, ich habe sie nicht gesehen. Aber jetzt habe ich es gesehen. Es ist, da ist eine fundamentale Sinnhaftigkeit. Eigentlich komme ich denn nicht mehr aus, außer mit einem radikalen Mangel an Integrität.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass jemand das aushält.
Ja, aber ich glaube, dass das genau die Situation ist, also die wir einerseits individuell erfahren, aber die auch wirklich die Frage der Menschheit wieder ist. Wie Integrität sind, wie integer sind wir als Menschheit dem gegenüber, was wir erkennen, als gesamte Menschheit. Und wenn wir dann merken, oh wow, das Ganze steht wirklich in so einem riesigen Entwicklungsprozess und wir sind an dieser Schwelle, dann werden wir merken, und die Integrität, die kommt nur entweder in einem wirklich sehr, sehr schon reinen und weit entwickelten Menschen sofort auch, ist sofort Integrität da, oder wir müssen sie entwickeln, kultivieren. Und ich glaube, das ist das, wo wir merken, wir sind an dieser Schwelle, wirklich erwachsen zu werden. Und wir können jetzt erwachsen werden, weil wir genug die Fähigkeit haben, uns als das Ganze wahrzunehmen, als diesen gesamten Prozess wahrzunehmen.
Würde auch bedeuten, dass wahrscheinlich mehr Leute auf einmal aufwachen. Also das habe ich vorhin auch schon gedacht, als du das beschrieben hast, Tom, dass das ist dieser Prozess, der nach vorne drängt. Und das sind ja einzelne Menschen und das hat so eine impulsive Kraft, dass es eigentlich nicht anders gehen kann, als dass es immer mehr werden.
Davon bin ich
Sehe ich das so
überzeugt.
positiv? Okay, gut. Danke. Ja.
Davon bin ich restlos überzeugt. Und die Geschichte ist auch ein Beweis dafür, weil die Geschichte, wenn man zurückblickt, hat sich dieser Prozess bis jetzt noch nie aufhalten lassen. Das heißt nicht, dass er immer gut geht und dass er nicht auch schwere Rückschläge erleidet. Auch das ist der Fall. Aber bis jetzt waren alle schweren Rückschläge, die wir erlitten haben, nur zeitlich.
Vielen Dank.
Gern. Haben wir noch jemanden in der Leitung? Ansonsten lese ich noch eine E-Mail-Frage vor, die wir hier vorliegen haben. Die sagt, ja, die Dimensionen der Zeitlichkeit des Prozesses ist wichtig zu sehen, wie auch immer die Dimension der Gestalthaftigkeit des Universums ist ein schöpferisches. Der Big Bang hat einen Gestaltungswillen und ein Ja zur Form, Materialisierung, Schöpfung freigesetzt. Dieses Ja expandiert und nimmt an Differenziertheit und Komplexität zu. Und ja, die eigene persönliche Sinnfrage muss sich diesen Maßstab zum Horizont nehmen. Sie muss sich mit dem Schöpfungsprozess und der Schöpfungsfrage beschäftigen und die Antwort darin finden und erkennen. Wow. Aber ich glaube, der Hörer hat recht und ich würde es vielleicht versuchen auch zu konkretisieren, weil wer sind denn wir, die wir diesen Schöpfungswillen wahrnehmen? Wer sind denn wir? Natürlich können wir sagen, wir sind X und Y mit der Biografie Z und Beta, die das wahrnehmen. Aber wer sind wir denn wirklich, die das wahrnehmen? Und wenn man die Frage nur tief genug stellt, sind wir das Bewusstsein, die Bewusstseinsfähigkeit des Prozesses, die seine Sinnhaftigkeit wahrnimmt. Dass wir als Einzelmenschen das wahrnehmen, heißt ja nichts anderes, als dass wir Einzelmenschen bewusstseinsfähig sind und dass das Bewusstsein in seiner Entwicklung bis zu dem Punkt gekommen ist, wo wir diese Sinnhaftigkeit sehen. Und wenn dem so ist, dass sagen der Prozess, dieser Bewusstseinsprozess, Bewusstsein, nimmt seine Sinnhaftigkeit wahr. Wie könnten wir uns dem entziehen, wirklich? Weil wir sind ja gar nicht getrennt davon. Wir tun ja nur so, als wären unsere persönlichen Biografien etwas, was mit diesem Prozess nichts zu tun haben. Das ist ja eine riesen Scheuklappenaktion, so zu tun, als hätte mein persönliches Leben mit diesem Prozess nichts zu tun. Mein persönliches Leben ist nur ein punktueller Ausdruck dieses ganzen Entfaltungsprozesses. Und ich erkenne die Natur meines persönlichen Lebens gar nicht in seiner tiefsten Wurzel, wenn ich nicht wahrnehme, dass es ein Ausdruck von etwas ist. Und im Augenblick, in dem ich es tue, bin ich aufgerufen, mich dazu zu verhalten. Das heißt, mich dem Sinn zu stellen. Mhm. Eine weitere Frage, die eine Claudia uns stellt, heißt, das Leben an sich beinhaltet immer Sinn, sonst wäre es nicht. Denn nichts ist ohne Sinn. Bedarf es hierüber überhaupt irgendeiner Begründung? Ist es, wie ich bin, wie du bist? Es ist, wie ich bin, wie du bist. Die Sinnhaftigkeit zu analysieren ist eine andere Sache. Jedoch ist dies überhaupt möglich. Liebe Grüße, Claudia. Ich glaube, ich würde dem zustimmen, aber wir müssen uns auch dem stellen, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen die Frage anders beantworten und sagen, nee, wach auf, das Ganze ist sinnlos. Werd erwachsen, stell dich dem, das Universum ist kalt, zufällig, sinnlos. Und wir sind eine Zufallserscheinung, die hier sich irgendwie ereignet hat. Und unsere Sinnsucherei ist einfach ein Ding, das eine Marotte des Naturprozesses ist. Aber selbst unsere Sinnsuche hat eigentlich gar keine Bedeutung. Außer, dass es uns als biologische Organismen hilft, uns psychologisch zu stabilisieren. Bang.
Ups.
Und aus dem Gesagten, was wir vorher versucht haben anzusprechen, macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber ich glaube, deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil es ist nicht selbstverständlich.
Ja, genau. Und ich sehe das auch, nochmal wieder zurückzugehen, was du am Anfang beschrieben hast. Also ich stimme der Claudia auch total zu. Und was für mich auch so eine Erkenntnis war, zu sehen, dass hier in diesem Entwicklungsprozess ursprünglich die Traditionen wirklich den Sinn vorgegeben haben, dass die Menschen auch nicht unbedingt die Sinnfrage bewusst gestellt haben, aber es war Sinn da. Ja. Und dann das nicht mehr ausgereicht hat und wir die Dinge der Welt hinterfragt haben. Und daher eben auch angefangen haben zu fragen, gibt es da überhaupt Sinn? Mhm. Und wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, dann sieht man auch, warum es so wichtig ist, heute wirklich mit einer tiefen Erkenntnis dazustehen und zu sagen, meine Erkenntnis ist diese, in dem Fall jetzt von Sinnhaftigkeit. Mhm. Und hier auch zu darüber zu sprechen, warum.
Genau.
Ja, ich glaube, wir haben vielleicht noch Zeit für eine Frage oder Anmerkung, falls noch jemand in der Leitung ist.
Ja.
Hallo.
Hallo Katrin, hier ist Elisabeth.
Hallo, grüß dich.
Ich teile bestimmte Einschätzungen nicht so ganz. Und zwar ist für mich das Thema, dass die Sinnhaftigkeit oder die Frage nach dem Sinn eigentlich eng verbunden ist damit, dass Freiheit ein immer zentraler Begriff in unserer Entwicklung wurde. Und dass eigentlich die letzte große Antwort auf diese Frage war im Christentum, wenn Jesus Christus gesagt hat, der Vater und ich sind eins, also der Versuch, diese Ichheit, die sich da bildet und dieses getrennte Ich, was sich immer weiter ausdifferenziert hat, das zurückzubinden an das, wo man früher gesagt hat, wo wir eigentlich herkommen. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Frage nach dem Sinn zu fragen ganz eng damit verbunden ist, wie die Frage nach der eigenen Freiheit jemand sich stellt. Nämlich nach der Freiheit, bin ich wirklich ein autonomistisches Individuum oder bin ich angebunden an etwas, an etwas größeres Ganzes, an etwas Göttliches? Bin ich eben nur für mich da oder bin ich sozusagen auch Teil von etwas, dessen Gesetz ich zum Beispiel auch zu respektieren habe? Und das würde für mich einfach auch erklären, warum die Frage nach dem Sinn heute immer größere Bedeutung erhält. Und ob die früheren Traditionen keinen Sinn gesehen haben, das wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, sie hatten damit zu tun, sich hier in dieser Welt zu verorten und ihren Platz zu finden. Und sie haben es vielleicht nicht mit dem Begriff Sinn umschrieben, aber für sie war es, glaube ich, extrem wichtig, und das wird in ihren Symbolen, in ihren Mythen und auch ihren Ritualen einfach deutlich, diese Verbindung zu dem All-Einen zu halten, diese Verbindung nicht zu verlieren, und je mehr sie verloren gegangen ist, desto mehr ist auch der Sinn verloren gegangen.
Ja, ich glaube, dass wir da auch ein Missverständnis haben, weil, so wie Katrin und ich das versucht haben, vorher anzusprechen, da ist unheimlich viel Sinn, was die Traditionen gegeben haben. Und da ist jetzt von dem, was du angesprochen hast, eigentlich kein Teil davon, dem ich nicht absolut zustimmen könnte. Also mir ist jetzt der Widerspruch gar nicht so einsichtig, außer diesem Widerspruch, dass die Traditionen keinen Sinn gehabt hätten, was sie natürlich hatten. Das Problem, das die Traditionen hatten, ist, dass ihr Sinn, weil er einfach auch in mythische Geschichten ausgedrückt wurde, und zwar berechtigterweise ausgedrückt wurde, weil das war der Stand unserer Menschheitsgeschichte, die dann der Aufklärung in vielen so nicht standhielten, wir jetzt das, was die Tradition hatten, neu rekonstruieren müssen. Und ich sehe das nicht in einem Widerspruch, ich sehe das schlicht und einfach in einer Entfaltung, in einem Weiterführungsprozess dessen, was immer schon da war, aber sich auch immer weiter entfaltet. Und das mit der Freiheit sehe ich auch ganz genauso. Der große Unterschied ist eben genau, dass wir uns aus Freiheit für Sinn entscheiden können. Und diese Freiheit entsteht genau daraus, dass wir uns auch in Freiheit dagegen entscheiden können, sonst wäre es keine Freiheit.
Wobei ich denke, wenn ich diese Freiheit mir nehme, mich dagegen zu entscheiden, dann werde ich weiter in die Sinnlosigkeit. Also dann habe ich damit zu rechnen, weiter mit Sinnlosigkeit geplagt zu sein. Das lässt sich für mich nicht voneinander trennen.
Sehe ich genauso. Weil
die Frage nach dem Sinn kann sich nur stellen, weil ich jemals in diese Freiheit gefallen bin, mich als getrenntes Ich zu sehen.
Ja, ich glaube, wir stimmen dir da absolut zu. Absolut, ja. Mhm.
Ja, das war eigentlich so, was nochmal so ein Anliegen.
Nee, das ist gut, ja.
Weil natürlich, was ich auch spannend fand, wie du es angesprochen hast, wenn du sagst, ich und meine Freiheit, mich zu entscheiden, dann natürlich auch die Frage steht, von welchem Ich spreche ich denn hier? Mhm. Und solange ich mich als dieses getrennte Ich wahrnehme, wird die Antwort anders ausfallen, als wenn ich merke, Moment mal, das hält eigentlich meiner Überprüfung nicht stand. Mhm. Eigentlich dieses Ich, und wenn ich mit Ich spreche, spreche ich ja einfach von Subjektivität. Mhm. Und diese Subjektivität ist vielleicht viel größer als mein getrenntes Ich.
Ja, wobei ich denke, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt ein Ich, was um die Eingebundenheit weiß.
Ja.
Und was sie auch vielleicht, solange ich darum weiß und eigentlich um meine Eingebundenheit, um meine Bezogenheit weiß und auch um meine Abhängigkeit von dem Ganzen, aus dem ich mich ja nur bedingt lösen kann, solange kann sich dieses Ich auch nicht im Rahmen eines Ego, glaube ich, verselbstständigen.
Absolut. Und du hast es ja auch angesprochen mit dem Bibelzitat, ich und der Vater sind eins. Mhm. Und da gibt es ja auch noch ein anderes Zitat, was ich auch grammatikalisch total spannend finde, wo er sagt, bevor Abraham war, bin ich.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja, danke.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Danke. Ja, ich glaube, damit wenn wir die heutige Sendung beenden müssen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs sich einbringen, für den Dialog mit uns führen. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr hier alle dabei wart. Und vielleicht noch zwei kurze Ankündigungen für diejenigen, die vielleicht weiter oder tiefer sich mit der Frage von Freiheit, Sinn, Evolution beschäftigen wollen. Wir haben ja unterschiedliche Programme. Tom wird am Wochenende in Berlin sein. Wer kurzfristig noch Zeit hat, kann da gern noch an einem Seminar mit dem Thema Aufklärung 2.0 teilnehmen. Er wird es zusammen mit dem Matthias Ruf von dem Integralen Zentrum in Berlin leiten. Ein sehr spannendes Thema und auch sicherlich sehr interessant, auch hier zwei Philosophen miteinander sprechen zu hören. Am Freitagabend gibt es für diejenigen, die vielleicht einfach auch mal das kurz kennenlernen wollen, auch ein Einführungsgespräch dazu. Mehr dazu auch auf unserer Webseite www.enlightennext.de. Da findet ihr alle Informationen zu diesem Seminar. Und am Samstag gibt es auch noch ein kostenfreies Telefonat von Andrew Cohn, wo er über seine Arbeit spricht und speziell auch über das kommende Sommerretreat in der Toskana. Wer da Interesse hat, einmal zu hören, was ist Andrews Vision dazu, kann da am Samstag für 75 Minuten reinhören. Meldet euch auch an, wenn ihr Samstag nicht könnt. Ihr bekommt kostenfreien MP3-Mitschnitt dann hinterher zugeschickt und könnt euch das auch im Anschluss noch anhören. Alle Informationen dazu wie immer auf unserer Webseite www.enlightennext.de.
Ansonsten nächste Woche wieder Radio Enlighten Next, unsere Interviewserie. Interviewgast nächste Woche ist Professor Görnitz, emeritierter Professor für Didaktik, für Nuklearphysik, für Elementarphysik an der Universität in Frankfurt. Professor Görnitz ist ein ganz spannender Autor, der, wenn ich es vielleicht in einem Satz schildern kann, aus seiner elementarphysikalischen Forschung sagt, das, was Materie zugrunde liegt, hat mehr Parallelen mit dem, was wir geistig nennen, als mit dem, was wir materiell nennen. Und darüber möchte ich nächste Woche mit Professor Görnitz sprechen. Ich bin überzeugt, es wird ein spannendes Gespräch.
Ansonsten, damit wünschen wir einen schönen Abend.
Einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Mal.